12.000 Lichter verbreiten Freude. So war es letzten Freitag im Tagblatt der Stadt Zürich zu lesen. Am Donnerstag durfte der Stadtpräsident Josef Estermann diese, wenn man sie genau zählt, 11.700 Lichter anzünden mit 3 Sekunden Verspätung. Er hat den Lichtschalter gekippt und dann kam das Licht nicht. Hat es noch etwas gedauert, aber dann waren sie froh, dass die Lichter dann geleuchtet haben. Damit ist in Zürich die Adventszeit offiziell gestartet worden. Sicherlich, so ist es wenigstens diesem Artikel zu entnehmen, geht es nicht um irgendeine Freude bei diesen Lichtern, sondern es geht mit darum, die Kauffreude der Zürcher zu fördern. Erlichterte Straßen, Weihnachtsgefühle, Adventsempfindungen fördern die Kauffreude. Aber nicht nur die Löwenstraße ist mit Lichtern geschmückt, sondern auch die Bahnhofstraße mit dieser imposanten Weihnachtsbeleuchtung, die ja doch weit herum berühmt ist. Und ich denke, sogar in Deingen werden die Weihnachtsbeleuchtungen hinausgehängt. Wirklich ein schöner Anblick. Eine willkommene Abwechslung im Jahresablauf. Diese vielen Lichter zeigen doch, dass man so viel versteht von Advent und Weihnachten, dass es etwas mit Licht zu tun hat. Und mit diesem Licht verbindet man dann auch Freude. Und es ist richtig, Weihnachten hat sehr viel mit Licht zu tun. Denn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Meine Befürchtung ist nur, dass dieser Sinn der Lichter in vielen Menschen verloren gegangen ist. Wenn sie die Lichter sehen, sie nicht denken, ah, Jesus ist das Licht der Welt. Die vielen Lichter und der ganze Betrieb in der Adventszeit scheint die Sicht auf das wahre Licht der Menschen auf Jesus Christus eher zu verbergen. Man könnte es vielleicht auf einen Nenner bringen, indem man sagt, vor lauter Lichter sehen wir das Licht der Welt nicht mehr. Und vielleicht stehen wir als Christen sogar in der Gefahr, vor lauter Lichter, vor lauter Betrieb in der Adventszeit nicht mehr zu sehen, um welches Licht es in unserem Leben geht. Oder die vielen Lichter werden zu Irrlichter. Wir wollen uns heute Morgen mit dem wahren Licht befassen, damit wir den Blick auf das Entscheidende auch in unserem Alltag behalten. Licht für eine finstere Welt werden wir als erstes einmal miteinander betrachten und dann Licht für unsere Herzen. Jawohl, es ist richtig. Weihnachten ist das Fest der Freude. Wir haben allen Grund, uns zu freuen, denn wir werden durch dieses Fest daran erinnert, dass Gott, der Schöpfer, in diese Welt eingegriffen hat. Und viele von uns wissen, dass er nicht nur in die Welt eingegriffen hat, sondern sogar in unser Leben. Wie bereits auch Jesaja angekündigt hatte, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Gott kündigt an, er werde in eine finstere Zeit hinein Licht bringen. Er werde Licht aufleuchten lassen. Das heißt, er wird in eine hoffnungs- und orientierungslose Zeit Hoffnung und Orientierung geben. Und in eine solche Zeit ist Jesus tatsächlich hineingeboren. In eine Zeit, wo das Volk durch eine religiöse Führung geleitet wurde, die von Geldgier getrieben war. So hat es wenigstens Jesus analysiert. Eine Zeit, die durch viele Krankheiten, durch Aussatz, durch Behinderung gezeichnet war. Menschen, die viele Schicksale zu tragen hatten. Eine Zeit, in der Dämonen Menschen quälten, Dämonen sie beherrschten und sie zum Teil in fast unmenschlichen Verhältnissen leben mussten, denken wir nur an den Gesarener, der nicht mal zu fesseln war, weil er so von Dämonen geknechtet war. Und selbst der moralische Zerfall griff in der Zeit, als Jesus in diese Welt kam, um sich. Seine Vorstellungen, die er den Jüngern verkündigt, von Treue in der Ehe, reagierten die Jünger, indem sie sagten, steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist es nicht gut zu heiraten. Die Jünger Jesu haben das gesagt. Da bekommen wir etwas mit von der Zeit, auch von dem moralischen Verständnis, das damals herrschte und in das Jesus hineinkam. Und das die Menschen natürlich in ein Elend hineintrieb. Und schließlich stand das Volk Israel unter fremder Herrschaft und musste immer wieder Demütigungen in Kauf nehmen, ganz schwere Demütigungen. Gott sendet also in diese finstere Welt, in dieses Volk, das so orientierungslos ist, ein Licht, sein Sohn. Das Licht leuchtet mächtig auf. Kranke werden gesund. Besessene und okkult belastete Menschen werden frei. Die Botschaft der Rettung wird verkündigt. Und nun geschieht etwas ganz Sonderbares. Etwas wirklich Sonderbares. Das Licht wird nicht mit Freude aufgenommen. Im Gegenteil. Man will es gar nicht wahrnehmen. So lesen wir im Johannesevangelium, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Die Menschen wollten das Licht gar nicht zulassen. Nein, lieber blieben sie in ihrer Bosheit verhaftet, denn das Licht, das so hell scheint, schmerzt im ersten Moment. Sicher. Sie genossen es, gesund zu werden. Sie waren froh, wenn Menschen von Dämonen frei wurden. Sie waren interessiert zu sehen, wie Jesus Wunder tat. Aber sie hassten es, ihr Leben zu verändern und ihre Schuld in das Licht Gottes zu stellen. Und unsere Welt sieht heute nicht viel anders aus, als die Welt, in die Jesus hineingekommen ist. Vermutlich steht es um uns sogar noch schlimmer. Denken wir nur an die schrecklichen und bestialischen Verbrechen, die in den letzten Tagen durch unsere Zeitungen kamen. Schrecklich. Der leichtfertige Umgang mit unserem Körper, der oft einfach nur noch als Lustobjekt gebraucht und verwendet wird. Die Kinder, die abgetrieben werden, weil die Mutter das Recht auf ihren Bauch hat. Die sozialen Umstände, man entscheidet, ob man Leben abtreibt oder nicht. Mehr Kinder sind ermordet worden durch Abtreibung, als Menschen in den Weltkriegen umgekommen sind. Und kürzlich hörte ich, dass in Deutschland jeder dritte Schulanfänger, wenn er in die Schule kommt, also der Erstklässler, nicht mehr diese Verhältnisse zu Hause hat, die er hatte, als er zur Welt kam. Vater weg oder Mutter weg oder anderer Vater da, andere Mutter da. Was heißt das für unsere Gesellschaft? Was heißt das für unsere Kinder, die aufwachsen in dieser Gesellschaft? Orientierungslosigkeit, Beziehungslosigkeit, Unfähigkeit zu lieben. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn unsere Gesellschaft diese Entwicklung nimmt. Denken wir an die vielen Kinder, die misshandelt werden in Familien. Der Großteil der Kindsmisshandlungen sind nicht die Männer, die am Straßenrand stehen und ein Kind in einen Hauseingang ziehen. Der Großteil der Misshandlungen geschieht in den Familien, in den eigenen Wohnungen. Und auch die Meldungen von Korruption, Betrug und Unterschlagungen auch in unserem Land und in unserem Volk und in unseren Regierungen und Gremien und Firmen häufen sich. Okkultismus, Satansanbetung, Verehrung von allem Möglichen und Unmöglichen ist heute gang und gäbe. Das Böse, die Finsternis scheint immer sich deutlicher zeigen zu können. Bis hin in die Spielsachen unserer Kinder. Menschen, die in der okkulten Welt waren und frei geworden sind, die sagen, was wir hier sehen in den Gestellen an Figuren, mit denen unsere Kinder spielen sollten, das sind Dämonen, materialisierte Dämonen. Die haben wir gesehen. Das Böse wird immer mehr, präsentiert sich immer ungenierter. Jawohl. Unsere Gesellschaft hat das Licht dringend nötig. Will unsere Gesellschaft nicht im Morast der Unmoral versinken, dann müssen sich die Menschen wieder dem Licht Jesu aussetzen, was wir ja auch gehört haben. Er allein, Jesus allein, kann in diese Finsternis heilendes Licht aufleuchten lassen. Es ist das Licht, das aus großer und unsäglicher Schuld führen kann. Es ist das Licht, das, wenn es vielleicht zuerst scheint, schmerzt, aber dann heilt es. Aber eben, Jesus hatte recht, wenn er sagt, wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Und sind wir Menschen nicht oft so? Manchmal sogar als Christen sind wir so. Wenn wir Böses tun, suchen wir lieber jemanden, der das Gleiche tut oder noch etwas Schlimmeres, als das Richtige zu tun. Wir suchen jemanden, um zu sagen, guck, der macht das ja auch. Dann kann das nicht so schlimm sein, was ich tue. Anstatt dass wir das in Ordnung bringen, was wir falsch tun. Paulus schreibt über die Menschen, die sich dem Licht Gottes entziehen. Im Römerbrief: Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit und Gier und Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen. Ich komme gerade in den Sinn, ich habe letztens etwas gehört zum Wort arrogant, da hat eine junge Frau gesagt, wenn ich mal Gott sehe, dann will ich ihn mal fragen, warum erlaubst du dir überhaupt zu sagen, was gut und böse ist? Mit welchem Recht? Arrogante und großtuerische Menschen. Erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und dann fügt er hinzu, und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln nach Gottes gerechtem Urteil, den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Es gefällt uns. Weil wir unser falsches Verhalten rechtfertigen am falschen Verhalten der anderen. Gott möchte uns Menschen gerade aus dieser Finsternis und Verlorenheit herausführen. Er möchte uns völlig erneuern. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in dieser Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir müssen nur bereit sein, uns von Gott durchleuchten zu lassen. Einmal wird das ohnehin geschehen. Wenn wir uns in diesem Leben nicht stellen, werden wir uns im jüngsten Gericht stellen müssen. Einmal wird das Licht Gottes auf jeden Menschen fallen. Einmal werden die Werke jedes Menschen offenbar, ob er das dann will oder nicht. Gott möchte dir aber jetzt begegnen. Er möchte dir jetzt nahen. Jetzt ist die Gnadenzeit. Jetzt ist die Zeit des Lichts, das heilt. Jetzt gilt der Tod Jesu am Kreuz für dich. Denn für dich ist er gestorben. Genau aus dieser Finsternis will er dich herausholen. Und er hat für dich am Kreuz deine Schuld getragen. Und wenn du jetzt Jesus nachfolgst, werden dir deine Sünden wirklich vergeben, das ist Liebe Gottes. Das ist das Fest der Freude. Das ist Weihnachten. Das Licht kommt in die Welt und führt uns aus der Finsternis. Beim jüngsten Gericht ist es zu spät. Dann ist nicht mehr Gnadenzeit, dann ist Gerichtszeit. Und darum lädt dich Jesus jetzt ein und er sagt dir, wenn du ihm noch nicht folgst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das möchte Gott in deinem Leben tun. Er möchte dich auf den Weg des Lichts bringen, aus der Finsternis herausreißen. Und es gibt wirklich Situationen, da müssen wir herausgerissen werden. Das zweite Licht für unsere Herzen. Wer nun diesen Schritt gemacht hat und sich dem Licht Gottes ausgesetzt hat, der Jesus begegnet ist, und wenn man Jesus begegnet ist, weiß man das, der ist ein Kind des Lichts, so spricht die Bibel. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis, sagt Paulus. Und wir sollen nun als Kinder des Lichts leben, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Lebt auch so. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Wir sollen konsequent in diesem Licht leben. Das heißt, so leben, dass wir mit dem, was wir tun, vor Gott stehen könnten. Dass wir so leben, dass Gott zusehen könnte. Er sieht auch zu. Adventszeit könnte für uns als Christen heißen, wir warten ja nicht, dass Jesus in Bethlehem geboren wird, sondern wenn, dann warten wir, dass er wiederkommt. Aber Adventszeit könnte für uns heißen, lass das Licht Gottes voll und ganz in dein Leben hineinleuchten. Lass es zu, dass Gott die dunklen Ecken in deiner Seele, in deiner Gesinnung erleuchtet. Auch wenn es im Moment schmerzt, auch wenn es heißen kann, dass ich mich demütigen muss, vor Gott und vielleicht auch vor Menschen. Die Lichter auf den Straßen, anstatt dass wir uns über den Stromverbrauch aufregen, vielleicht, oder dass wir uns nur freuen, wie schön das ist, dass uns die Lichter auf den Straßen in dieser Adventszeit zum Mahnmal werden, dass sie uns sagen, wenn wir das sehen an der Bahnhofstraße, lass das Licht Gottes in meine Seele leuchten. Gott, durchleuchte mich mit deinem Licht. Prüfe mich, sehe zu, wie ich es meine und zeige mir, wenn ich auf falschem Wege bin. Ich will, dass dein Licht in meinem Leben hell leuchten kann. Es gibt in unserem Leben immer wieder solche Nischen, solche dunklen Ecken, die sich einnisten wollen, die noch ganz gemütlich scheinen und die wir pflegen. Nischen, denen wir Raum lassen. Und so geht es uns dann oft wie jenem Kameltreiber. Ein arabischer Kameltreiber schlief in der Wüste in seinem Zelt und draußen war es bitterkalt. Und um Mitternacht wachte er auf und sah, dass sein Kamel die Nase unter die Zeltklappe hineingeschoben hatte. Er wollte aufstehen, aber dann dachte er, es schadet ja nichts, wenn nur so ein kleines Stück von dem Kamel drinnen sei. Und als er spät wieder aufwachte, hatte das Kamel den ganzen Kopf und den langhaarigen Hals ins Zelt hineingeschoben. Der Araber ermunterte sich vollends, um einzuschreiten. Aber das Kamel hielt ihn zurück mit den Worten, oh, hast du etwas dagegen, dass ich weiter hereinkomme, wo es draußen so schrecklich kalt ist? Der Mann legt sich wieder schlafen. Aber als er zum dritten Mal aufwacht, erschrak er heftig. Denn nun waren die Vorderbeine und der Höcker des Kamels im Zelt. Als er aufstand und das Kamel herausjagen wollte, sagte das Kamel wieder, ich verspreche dir diesmal feierlich, dass ich keinen Fingerbreit weiter hineinkommen werde. Außerdem ist es für dich wärmer im Zelt, wenn wir zu zweit drin sind. Der Araber war so faul, dass er trotz seiner wachsenden inneren Besorgnis wieder einschlief. Sehr bald aber erwachte er mit dem Schreckensschrei, Hilfe! Denn das schwere Gewicht des Kamels lag auf ihm. Wenn du Platz brauchst, antwortete das Tier auf seinen Schrei, draußen ist genug Platz. Die Sünde macht es wie das Kamel. Wo ist dein Kamel heute? Steht es vor dem Zelt? Dann ist es gut, dann lass es da stehen. Wir haben unsere Kamele, die vor uns stehen. Oder hält es schon seine Schnauze unter die Zeltklappe? Dann vertraue dich jemandem an oder raff dich einfach auf und schick es weg. Auch wenn es zuerst sogar noch den Anschein macht, dass es schön sein könnte, es wird dich erdrücken am Schluss, erbarmungslos. Oder liegt das Kamel vielleicht schon auf dir? Wirst du von deinem Kamel schon dirigiert? Dann braucht es vielleicht wirklich das, dass du einen Christen ins Vertrauen hineinziehst und ihm sagst, du, ich stecke da in der Tinte drin. Ich habe mich von der Sünde übermannen lassen. Komm, hilf mir jetzt, ich muss da raus, ich will da raus. Und so kann man vielleicht zu zweit auch vor Gott die Sache ordnen. Manchmal auch mit Folgen. Unsere Kamele haben viele Namen. Neid, Geiz, Habsucht, Unzucht. Diese Woche unterhielt ich mich mit einem Freund, der mich überraschenderweise besuchte und mich das sehr freute. Er leitet eine Bibelschule. Wir kamen so in das Gespräch über die moralischen Einstellungen unter uns Christen. Und er sagte mir dann, dass er kürzlich einem Bibelschüler erklären musste oder er ihm die Frage gestellt hatte, ja, warum dann das nicht in Ordnung sei, wenn man vor der Ehe Geschlechtsverkehr pflege mit einer Frau. Natürlich hat dann mein Freund eine Andacht gehalten an der Bibelschule und hat das erklärt, warum. Ja, warum? Wir sind manchmal erschrocken, wie weit, dass wir uns gehen lassen als Christen. Dass wir sogar noch erklären müssen, warum das von der Bibel nicht richtig ist. Ich weiß, ich kenne die Fragen auch aus meiner Jugendzeit. Aber wenn wir so weit kommen, dass wir Sünde biblisch legitimieren wollen, dann sind wir ganz schön auf dem Holzweg. Es ist immer noch ein Unterschied, ob ich etwas Falsches mache und wenn ich es mache und mich jemand anspricht darauf, ich sage, jawohl, das ist falsch, ich habe gesündigt. Als ob, wenn ich darauf angesprochen werde, dann noch eine Erklärung habe, dass diese Sünde biblisch ist. Das ist nicht nur diese Bibelschule. Es sind auch nicht nur die Jungen, das wäre nicht fair. Es sind nicht nur die Jungen. Ich hatte auch schon in dieser Gemeinde im Zusammenhang mit anderen Gemeinden mit sehr erwachsenen Menschen zu tun, die ganz auf Abwege gekommen sind. Wo es eigentlich um das Einmaleins geht, um in der Nachfolge. Und gerade gibt es Bereiche, die sehr sensibel sind. Und ich möchte jedem ans Herz legen, nicht einfach etwas so schleudern zu lassen im Leben. Nicht einfach so eine Sünde Raum zu lassen. Wir haben so viele Erklärungen. Wir haben so viele Beschönigungen. Wir wissen immer, warum dass wir sündigen. Ich kann das nur immer und immer, immer wiederholen. Jede Sünde hat eine Erklärung und ich habe für jede Sünde tiefes Verständnis, weil jede Sünde Geschichte hat. Aber das rechtfertigt die Sünde nicht. Sünde bleibt Sünde. Und die Sünde bahnt sich langsam an. Da gibt es ganz verschiedene Bereiche. Ganz sensible Bereiche sind Geld, die sich so einschleichen, Sexualität, ein sehr sensibler Bereich, auch unter Christen, und Macht. Und wenn wir da diese Kamele nicht fortjagen, wenn sie ihre Nase in unser Zelt hineinstecken, dann übermannen sie uns auf einmal. Im Johannesbrief heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Sind wir wachsam? Achten wir doch darauf, dass wir nicht auf der einen Seite biblisch korrekt sind mit unseren allen Lehrfragen, alles wissen, was man glauben darf und was nicht, und auf der anderen Seite moralisch in den Morast abgleiten. Das ist oft ein Dilemma. Da könnte man oft heulen. Gott gefällt das nicht. Es ist eine Schande und die Heiligkeit Gottes muss aufrechterhalten bleiben. Wir sind frustriert, wenn unsere Sünde entdeckt wird, dass sie entdeckt ist und für die Schande, die auf uns kommt. Aber wir sind selten frustriert, dass wir Gott beleidigt haben mit unserer Sünde. Dass wir ihn beleidigt haben. Dass wir ihn in Schande gezogen haben. Dass wir durch unsere Sünde den Ruf der Gemeinde Jesu, die Gemeinde Jesu in Verruf bringen. Das erschüttert uns manchmal überhaupt nicht. Aber dass wir entdeckt sind. Dass auf unsere Finsternis Licht geworfen wird. Darüber zerbrechen wir. Manchmal frage ich auch mich, ob die ganze Zeitgeschichte oder der ganze Zeitgeist nicht tiefer in uns sitzt, als wir meinen. Und vielleicht müssen wir auch über die Bücher, von was wir uns beeinflussen lassen, vielleicht müssen wir auch wieder einmal überlegen, was für Filme wir am Fernsehen gucken. Und ob nicht das, was wir da gucken, vielleicht uns dauernd berieseln lassen, uns nicht einfach in den Morast führt. Ich beobachte das bei Kindern. Bei Kindern, die immer vor den Fernseher sitzen, die sind abgebrüht. Und Kinder, die nicht viel Fernsehen und nicht alles gucken, wenn die einen Film sehen mit Brutalität, mit Unmoral, die sind geschockt. Sie sind noch nicht abgebrüht. Die Frage ist, sind wir vielleicht auch Christen schon so abgebrüht, dass wir nicht merken, wo wir stehen? Ich fasse zusammen. Licht für eine finstere Welt. Jesus ist in diese Welt gekommen und er hat das Licht gebracht, das Licht der Erlösung in eine finstere und verlorene Welt und er hat Rettung gebracht. Und die Welt hat es bitter nötig. Aber ich denke auch, wir als Christen haben es bitter nötig, dass dieses Licht in unseren Reihen hell erscheint, in unsere Herzen hineinleuchtet. Jesus ist das Licht und wenn wir Jesus folgen, werden wir Kinder des Lichts, Kinder Gottes. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und wir sollen als Kinder des Lichts leben. Die vielen Lichter, die in der Adventszeit aufleuchten, sollen uns daran erinnern, in unseren Gedanken, also uns einen Gedanken auslösen, dass wir sagen, Jesus, wunderbare Weihnachtsbeleuchtung, aber ich weiß, du bist das Licht und ich will mich von dir durchleuchten und reinigen lassen, gerade jetzt in dieser Adventszeit. Ich möchte, dass du in alle Ecken hineinscheinst. Und ich möchte wirklich gesund werden an meiner Seele. Herr, leuchte und zeige es. Und jedes Mal, wenn ich wieder so an einem Ort vorbeikomme, dass ich mich dazu erziehe, Herr, lass dein Licht leuchten in mein Leben. Ich will bereit sein, mein Leben zu ordnen, auch wenn es mich etwas kostet. Dein Licht soll mich heilen. Wenn wir uns das angewöhnen, dann wird uns die Weihnachtsbeleuchtung in Zürich und in Thayngen zu einem großen Segen werden. Dann werden wir, ohne es zu merken, das Licht, das uns erleuchtet, weitertragen. Denn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wir können uns auf den Tag freuen, wo wir mit Jesus vereint sein werden. Die Offenbarung öffnet uns den Blick in diese bevorstehende Zeit. Und da heißt es, es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das wünsche ich, dass das Licht, das uns erwartet, diese Herrlichkeit bei Gott, auch jetzt in voller Kraft in unsere Herzen scheint. Und dass wir die Sünde in unserem Leben aufdecken lassen und sehen, dass Jesus uns heilen möchte. Wir beten. Ich danke dir für diese Adventszeit, Herr. Und wir warten ja nicht, dass du als Kind in diese Welt kommst, denn wir wissen, du bist da und du bist auferstanden und sitzt zur Rechten des Vaters. Wir warten auf deine Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Aber hilf uns, dass wir diese Zeit nutzen, uns nicht verblenden zu lassen von den Lichtern, sondern dass wir dein Licht in unser Leben, vielleicht gerade in dieser Adventszeit, die uns so hektisch scheint, die uns gerade wegziehen will von dieser Besinnung, in die Besinnung hineinführt. Dass du uns hilfst, dass wir daran denken, auch wenn wir diese Lichter und diesen Glamour sehen, dass du mit deinem Licht in unser Leben hineinscheinen willst. Herr, dass wir eine Gemeinde sind, die vor dir steht und die du brauchen kannst, weil die Herzen offen sind. Amen.